ganz besonders freuen wir uns natürlich über unseren Gastmoderator Uli Potofsky. Viele von euch werden ihn kennen, seine Medienkarriere dauert ja mittlerweile schon fast 50 Jahre. Also das ist wirklich eine Hausnummer und da hat Uli schon viel erlebt und darüber können wir natürlich auch ausführlich reden in diesen diesen 4 Stunden. Erstmal schön, dass du da bist, Uli. Freue mich ganz besonders.
Ja, ich freue mich auch und endlich mal 4 Stunden Sendezeit. Das habe ich zuletzt gehabt 1988, als wir mit Anpfiff angefangen haben. Also es ist lange her. Aber schön hier, warm hier und schon das Vorspiel, wenn ich so sagen darf, eines der torreichsten überhaupt. 4:3. Keine Torwartfehler, so wie gestern beim Champions League Endspiel. Also hochklassiger Fußball hier in der Arena.
Wie hast du dich vorbereitet jetzt auf diese Partie, auf dieses Bezirksligaspiel? Normalerweise bist du ja inzwischen zweite Liga bei Sky.
Wie habe ich mich darauf vorbereitet, dass ich schon mal den Gegner abkürze mit Karfurt, weil das ist mir viel zu kompliziert, dieser lange Name. Wie hieß der nochmal?
Kirchentellensfurt.
Wie viele Einwohner hat der Ort?
Ich weiß nicht, so im niedrigen dreistelligen Bereich würde ich sagen, 3.000, 5.000, so mehr, fast 10.
Der Stadionsprecher Norbert, wie viele haben die an Einwohner?
Ich würde mal sagen, so fast 5.000.
Also das ist die Stimme übrigens von Norbert gewesen, er ist der Stadionsprecher hier. Das ist ganz großer Fußball. Also ich bin auch begrüßt worden hier von Fans. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, gewaltbereit sind die aber nicht. Ne? Das sind alles nette Menschen.
Nein, oder? Natürlich. Ne? Ultra-Attitüde gehört dazu, aber
im besten
gewaltfrei.
Sinn,
ja, im genau. Besten ne? Leidenschaft für den Verein.
Und vorbereitet habe ich mich natürlich über Uwe. Wo ist Uwe überhaupt geblieben? Uwe, das ist der Mann mit den langen blonden Haaren hier. Habe ich gleich gedacht, oh, einer von Led Zeppelin auch übrig geblieben. Also es ist einfach wunderbar hier auch die Werbung zu lesen, Natursteinpark Tübingen, das finde ich klasse. Sonst hat man immer die großen Unternehmen dieser Welt. Nein, hier gibt es bodenständige Dinge, Natursteinpark Tübingen und Bären und schwarzes Schaf und so weiter. Also es gibt auch hier Werbung, Autohaus Edel, ja. Oder verstoßen wir jetzt gegen irgendwelche Richtlinien?
Ja, wir sind nicht kommerzielles, werbefreies
Lokalradio. Das ist doch keine Werbung. Wir nennen doch nur Menschen, die diesen Fußballverein unterstützen.
Ja, in dem Fall kann man da auch mal drüber wegsehen. Ja, also,
aber ja, ich finde auch, also das gehört dann doch dazu.
Wir werden auf jeden Fall keine richtigen Werbeunterbrechungen haben hier, ne, wie du es sonst gewohnt bist in
anderen Arbeitsplätzen. Ja, sonst bin ich das wirklich gewohnt.
Ja, da wird das Wort abgeschnitten, weil dann...
Und wir müssen sogar manchmal während der Spiele dann Hinweise noch machen auf andere Ereignisse bei Sky und so.
Stimmt, diese Einblendungen dann immer, die dann kommen, die vom Spiel ablenken. Und
guck mal, und was ich hier schon mal ganz toll fände, Rupi, mein Regisseur bei Sky des Häufigeren, arbeitet gerne mit mir zusammen und wir haben auch schon mal Bratwürstchen bei Zweitligaspielen uns erkämpft.
Ja, und die kriegen wir jetzt direkt gebracht und von dem her würde ich sagen, wir gehen nicht in die Werbung, sondern wir gehen in die Musik, damit wir hier in Ruhe unsere Stadionwurst essen können.
Und der Senf kommt aus Bautzen.
Vielen Dank, Rupi. Das Sonderprogramm an diesem Sonntag, den 27. Mai. SSC Tübingen, das spielt sein letztes Heimspiel. Gerade spielt noch die zweite Mannschaft. Darum haben wir Zeit. Tor ist gefallen? Nein?
Nein, der Treffer gilt nicht. Gestrecktes Bein, sagt der Schiedsrichter.
Na, das ist ja auch eine Erscheinung.
Wenn ich überhaupt einem Schiedsrichter vertraue, dann dem, der hier gerade pfeift.
Ja. Warum? Was macht den so vertrauenserweckend für dich?
Das ist ein Mann, der mit Auge pfeift. Der hat einen Radius, der sehr eng ist. Ich sag mal 20 Meter nach rechts, 20 Meter nach links. Und was mir an ihm gefällt, er ist gut genährt und ich bin auch gut genährt und deshalb freue ich mich über solche Leute. Ja,
ja, der Bauch ist immer näher dran noch als der Kopf.
Und trotzdem, ich sag's dir, das ist jemand, der das sehr, sehr gut macht mit Ruhe. Und das gefällt mir einfach, wenn Schiedsrichter so agieren wie dieser Mann, der das hier gerade im Vorspiel tut sozusagen.
Genau, wichtiger Mann, eben der Schiri, aber auch du bist heute ein wichtiger Mann. Du musst heute die ganze Zeit kommentieren und du hast dein Handwerk ja vor langer Zeit gelernt und auch jetzt eben fast 50 Jahre praktiziert. Wie bist du dazu gekommen?
Gute Frage. Radio ist ja was ganz anderes als Fernsehen, um das nochmal mit Nachdruck zu sagen. Also Fußballkommentatoren im Radio sind die besseren als die im Fernsehen, weil im Fernsehen hast du ein Bild, da musst du nicht so viel reden, aber beim Radio Radio musst du alles eigentlich mitbekommen, beschreiben, dem Zuschauer ein Bild präsentieren. Und das habe ich auch lange Jahre gemacht beim Westdeutschen Rundfunk als Kommentator in den bekannten Fußballkonferenzen, damals zusammen mit Manni Breukmann, mit Werner Hansch, also echte Fußballlegenden, mit denen ich, also Reporterlegenden, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. War eine tolle Zeit. Ich bin dazu gekommen, weil ich es einfach machen wollte. Hört sich komisch an. Aber als ich 18 Jahre alt war, habe ich mich bei einem Radiosender beworben, der hieß Radio Luxemburg. Damals übrigens der meistgehörte Radiosender Deutschlands, obwohl er aus Luxemburg sendete. Und dort gab es, Achtung, ich weiß nicht, ob dich solche Zahlen interessieren, pro Stunde 9 Millionen Hörer. Das ist ja heutzutage,
können alle von nur träumen,
ja, das wird auch, gut, die Zeiten haben sich auch komplett geändert. Und da habe ich angerufen bei Frank Elstner, der war der Chef damals, habe gefragt, lieber Herr Elstner, wie wird man denn Radiomoderator? Und da hat er gesagt, kommen Sie doch mal vorbei. Also das hat 9 Mal gedauert, bis ich ihn am Telefon hatte. Kommen Sie doch mal vorbei. Und dann bin ich nach Luxemburg gefahren, zur Villa Louvigny, werde das nie vergessen, mit großem Herzklopfen, weil alle Sprecher waren Superstars damals dort. Und dann hat er einen einstündigen Radiotest mit mir gemacht. Der bestand unter anderem darin, dass er sagte, stellen Sie sich vor, Sie sind der Moderator unserer Sendung Autofahrer unterwegs. Es gibt einen Stau zwischen Köln und Dortmund. Fehler, Torwartfehler, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein bitterer Torwartfehler, ähnlich schlimm wie gestern. Aber die eigenen Mannschaftskollegen trösten ihn sofort. Das war das 4:4 hier im Vorspiel. Unglaublich. Ja, und dann muss ich da vorsprechen. Stau 100 Kilometer lang. Unterhalten Sie die Leute mal 5 Minuten ab jetzt, ohne dass sie irgendetwas über sich selber erzählen. Also man durfte nichts über sich selber erzählen und das macht es umso schwieriger. Das habe ich irgendwie einigermaßen bestanden. Dann kamen ein paar Leute ins Studio und die haben andere wichtige Personen dargestellt, zum Beispiel den Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Machen Sie mal ein Interview. Ich hatte keine Ahnung mit 18, was der Präsident der Deutschen Bundesbank macht. Und dann kam Udo Jürgens zu mir ins Studio und der kam wirklich ins Studio und der hatte damals den Titel Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Ist kein so dummes Lied. Und da konnte ich mit ihm diskutieren über Alkoholmissbrauch. Ich kürze das mal ab. Nach einer Stunde hat dann Frank Elstner gesagt, wann können Sie anfangen? Und dann habe ich angefangen dort mit einer Sendung, die hieß Hallo Nachtarbeiter. War sehr schön. Ich habe das geliebt.
Worum ging es da?
Da ging es eigentlich um gar nichts. Man setzte sich um Mitternacht hin, machte bis am anderen Morgen um 5 und man spielte viel Musik. Damals solche tollen Sachen wie Dave D. Dozy, B. Kimmick and Titch und Hold Tight, Simon and Garfunkel, Wir gehen sanft in die Nacht mit Bridge over Troubled Water. Also man hat eigentlich nur unterhalten die ganze Nacht. Die Leute konnten anrufen. Das war immer Prinzip damals bei RTL Radio. Und die haben sich dann Titel gewünscht. Und ich kann mich erinnern, dass es gab eine große Zigarettenfabrik in Luxemburg, Ducal. Und da haben die ganzen Mädchen von der Nachtschicht haben da immer angerufen und haben sich Titel gewünscht. Und das war für mich so toll als Sprecher, weil die hatten Nachtschicht, die hatten morgens um 6 Feierabend und ich habe mich jeden Morgen mit einer anderen Mitarbeiterin aus dem Hause Ducal getroffen. Das war wirklich so. Aber da war ich jung und durfte das.
Also du hattest einen Praxistest und keine journalistische Ausbildung gebraucht?
Nein,
und so.
Ja, das ist natürlich äußerst ungewöhnlich. Es war wirklich ein Praxistest. Mach das mal, probier das mal. Und dann habe ich das aber auch, ja, wie soll ich das, learning by doing ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber ich musste dann alles machen, alles, Nachrichten sprechen, man musste Hitparaden moderieren, Werbung sprechen, live, was gar nicht so schlecht war. Das habe ich dann da, ja, live. Man sprach da die Werbung tatsächlich
keine
live.
Keine vorbereiteten Jingles oder so?
Ja,
oder
das doch, das gab es natürlich auch. Aber beispielsweise, ich glaube, donnerstags kam immer die neue Bravo heraus. Und dann gab es so eine kurze Inhaltsangabe. Es war ja alles anders. Das ist ja 45 Jahre her. Und dann bekam man einen Zettel, da stand drin, in der neuen Bravo die schönsten Bilder von den Beatles jetzt am Kiosk für 80 Pfennig. Das haben wir so gemacht, das war eine tolle Zeit. Ja, und so habe ich alles eigentlich von der Pike auf gelernt beim Radio, bin dann später zum WDR-Hörfunk gewechselt, war auch mal bei einem Piratensender.
Nee, sag
ja,
bloß.
Ja, super illegal. Zeit war das. Ja, so halblegal. Radio Brennero International aus Vipiteno, Sterzing, Südtirol. War ein toller Sender gewesen, ohne Scheiß, hat einer viel Geld reingesteckt. Und wir haben dann natürlich versucht, von Südtirol aus Italien, interessierte uns gar nicht, aber Süddeutschland zu erreichen. Und das war nicht legal, weil da gab es noch keinen Privatfunk. Hat aber viel Spaß gemacht und irgendwann waren wir aber in Süddeutschland nicht mehr zu hören, weil die Südtiroler Grünen die Sendemasten abgesägt haben. Und dann waren wir in Süddeutschland nicht mehr erreichbar.
Und dann hat sich auch nicht mehr gereizt, dann bist du weitergezogen zu einer nächsten Station.
So ungefähr.
Wie viele Stationen hast du gehabt in deiner
wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt alles so aufzählen könnte. Also es war RTL, WDR, Radio Brennero, das war es eigentlich. Und dann bin ich vom WDR 1984 habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht, weil ich habe ein Radiogesicht, wirklich ein absolutes Radiogesicht, und bin zum Fernsehen gewechselt, zu RTL Plus damals. Und es war so, dass ich das eigentlich nicht wollte. Aber ich gestehe, dass ich dorthin gefahren bin, wieder mal nach Luxemburg, das ich sowieso sehr schätze, diesen Ort. Und ich war verliebt in diese Art und Weise, wie da gearbeitet wurde. Und es war dann auch so, hier wird geraucht auf dem Sportplatz, es war dann auch so, der Stadionsprecher, um Gottes Willen, es war dann auch so, Norbert,
der
es war
dann, auch.
Ja, filterlos wenigstens, muss mal gucken, was rauchst du da?
Dramm.
Filterlos, ich hab's geahnt, deswegen musste ich auch husten. Ja, und dann bin ich da bei diesem komischen Fernsehsender gelandet und hatte das Glück, dass für mich persönlich sich ganz viel änderte, weil wir konnten etwas aufbauen, ui, das ging knapp vorbei hier, für die Gäste. Wir konnten etwas aufbauen, was neu war, Privatfernsehen, ob einem das gefiel oder nicht, aber in der ersten Zeit, in den ersten 4 Jahren war das ganz wunderbar. Warum? Weil wir No-Names waren, weil es auch damals noch nicht ums Geld ging. Wir haben einfach mal so lustig drauf losgesendet und das hat wirklich 4-5 Jahre lang riesen Spaß gemacht. Dann haben wir die Bundesliga gekauft und dann war Schluss mit lustig, weil dann mussten wir das Geld erwirtschaften und das war verdammt viel Geld.
Ja, und wie hat sich das ausgewirkt? Dann hast du dann, gab es einen Druck von oben oder?
Ja, also wir hatten 84, 85, 86, war das mit der Quotenmessung auch noch nicht so weit, dass man da jeden Tag gesehen hat, wie viele Zuschauer haben zugeschaut. Aber das wurde so eingeführt 88. Und da gab es dann die Sendung Anpfiff, war ja die erste Bundesliga-Sendung im privaten Fernsehen. Und da wurden Quoten eingeführt. Und da gab es dann auch Vorgaben, man musste mindestens 3,8 Millionen Menschen erreichen, was für die damalige Zeit sehr viel war, weil RTL nur zu 50% in Deutschland zu sehen war. Und wenn man, damals war das ja alles noch nicht so teuer wie heute, aber 50 Millionen haben wir auch ausgegeben für die Bundesliga. Und du musst ja beim Privatfernsehen alles refinanzieren. Das heißt, wenn du 50 Millionen ausgibst, erwartet der Chef, die Inhaber, die Aktionäre, so ist das nun mal, dass wir 50 Millionen plus eine Mark verdient haben. Aber das war schwer. Mit Fußball kannst du kein Geld verdienen. Das hat sich dann damals schon bewiesen. Und trotzdem war es wichtig natürlich für die Privatsender, dass sie, jetzt hat der Schiedsrichter die Vorlage gegeben, dass sie eine gewisse Relevanz dadurch erlangten und die Menschen zum Teil jedenfalls glaubten, so jetzt muss ich RTL oder Sat.1 haben oder was auch immer, weil sonst kann ich keine Bundesliga sehen.
Und dann, wie ging es weiter bei dir? Bist du dann wieder von RTL weg dann?
Ja, ich bin da lange, lange, lange geblieben, über 20 Jahre, habe da dann auch alles Mögliche da gemacht. Das,
auch was, nachdem die Fußballrechte wieder weg waren?
Ja, dann, ja, aber ich habe dann da noch Wimbledon gemacht zum Beispiel, immer die Tennisübertragungen, Australian Open, habe das geliebt, das zu machen. Wir haben ja dann auch die Champions League gekauft. Es gab aber dann auch ein paar Veränderungen im Sender, dann kamen die Herren Jauch und die Herren Reif und da war man dann nur noch Nummer 3 oder so, was aber nicht schlimm war. Habe dann aber auch in Entwicklungsabteilungen gearbeitet, habe eine Reisesendung, eine Reiseshow mitentwickelt, die hieß Ein Tag wie kein anderer. Das hat mir alles viel Spaß gemacht, dann auch wiederum andere Bereiche kennenzulernen. Habe immer bei den News mitgearbeitet, Peter Klöppel und Co. War auch eine interessante Zeit, da hat man viel gelernt und man musste viel machen. Also beispielsweise war ich mal, und da fällt das 5-4 für den Gastgeber, ganz wichtiges Spiel. Und was ist das, ein Turner? Super macht er das hier, dreifachen Überschlag. Ja, also um es abzukürzen, man hat schon eine Menge erlebt da und ich war in Mexico City gewesen und da gab es ein riesen Erdbeben und plötzlich war ich da zur Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft 1986 und plötzlich war man aber Katastrophenberichterstatter, weil man mitten im Erdbebengebiet war und solche Dinge habe ich dann ja in Anführungsstrichen pausenlos erlebt. Immer wenn ich irgendwo war, passierten Sachen, die man sich so nicht gewünscht hat. Beispielsweise bei der Katastrophe im Heyselstadion beim Endspiel zwischen Juventus Turin und Liverpool. Da war ich Kommentator und plötzlich lagen 39 Menschen tot in der Kurve. Und wer solche Dinge mal mitgemacht hat, ja, das ist die Schule des Lebens. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein, wie man damit umgeht, wie man dann berichtet, welche Tonlage man findet. Das habe ich alles dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gelernt.
Das verändert dich auch als Reporter, oder?
Es war so gewesen, dass ich, als ich an dem Abend aus dem Heyselstadion rauskam, eigentlich gedacht habe, ich werde nie wieder ein Fußballspiel kommentieren. Es war so schrecklich gewesen, wenn ich mir das vorgestellt habe, da waren Väter mit ihren Söhnen und plötzlich sind die tot. Das können wir uns ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber es war ein Fakt, es war so. Und das Erstaunliche ist aber, wie schnell wir Menschen vergessen. Ich habe so 2-3 Monate gebraucht, dass das ganz, und jetzt das 6-4, wunderschöner Treffer, ins lange Eck hat er toll gemacht hier, der Große. Ja, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber ein Großer. Nachher bei der ersten Mannschaft wissen wir es. Ja, das sind so Dinge, die dich tatsächlich verändern. wenn du so etwas mitgemacht hast. Aber nochmals, der Fußball hat in meinem Leben immer eine relativ große Rolle gespielt. Ich sage nur meinen Geburtsort, Schalke, und dann weiß man, da muss man irgendwas mit Fußball machen.
Ja, wie kannst du dir das auch erlauben, Fan zu sein? Bist du auch Fan?
Jetzt kommt was ganz Blödes. Ich weiß, das klingt so furchtbar korrekt. Ich möchte kein Fan sein von nichts und niemandem, weil Fanatismus ist mir etwas sehr Fremdes. Egal, ob in der Politik oder in der Religion, beim Sport oder auch noch nicht mal in der Liebe. Ich möchte kein Fanatiker sein. Ich kann sehr viel Sympathie haben, ich kann viel Liebe haben, ich kann viel Herz haben, aber ich möchte kein Fanatiker sein. Aber Schalke ist meine Heimat, ich stehe dazu. Aber ich habe auch Spiele von Schalke kommentiert. Da hat definitiv niemand gemerkt, dass das mein Heimatverein ist. Definitiv nicht.
Und weitere Sympathien hast du sonst noch?
So schrecklich viele Sympathien. Das ist ja das Schlimme, wenn man so rumkommt als Fußballreporter. Ich war in Argentinien 2-3 Mal bei den Boca Juniors. Das ist eine unfassbare Atmosphäre. Dagegen ist das alles, was wir hier in Deutschland erleben, Kindergarten. Also auch was Pyrotechnik angeht, was Ultras angeht, dagegen ist das alles Kindergarten. Aber ich habe auch ein großes Herz für solche Vereine. Ich weiß, das kommt vielleicht nicht so gut an wie für den SV Sandhausen. Die mag ich unheimlich gerne, weil die mit geringen Mitteln ganz ordentlichen Zweitliga-Fußball anbieten. Da sind immer nur 4.000, 5.000 Leute, aber es ist irgendwie sehr, sehr sympathisch. Mag aber auch natürlich den FC St. Pauli, obwohl er sich natürlich auch kommerziell verändert hat. Und das ist das Problem, wenn wir über Fußball sprechen, über bezahlten Fußball, dann sprechen wir letztendlich natürlich und müssen wir auch letztendlich immer über Kommerz sprechen. Und da gibt es dann ein paar Dinge, die einfach, wie soll ich sagen, übersteigert sind, die ich auch nicht so ganz gerne teile. Aber wir haben es ja selber in der Hand, ob das so weitergeht oder nicht. Und gestern Abend zum Beispiel, das wollte ich noch sagen, wir schlagen einen großen Bogen, Endspiel, Champions League, zwei Weltklasse-Trainer nachgewiesenermaßen, 22 Weltklasse-Spieler, dann verletzt sich einer auf der einen Seite, auf der anderen Seite einer und dann hat man sich viel ausgedacht und alles ist hinfällig und plötzlich macht der Torwart zwei katastrophale Fehler. Ich glaube, meine Frau hätte beide Bälle besser abgewehrt, beziehungsweise den einen Ball. Aber das ist das Schöne. Komisch, wenn ich das sage, und gar keine Häme, obwohl es sich so anhört. Ich habe selbst auch mal ein bisschen im Tor spielen dürfen. Das geht so schnell, dass du da einen Fehler machst. Wenn du da vorne drin stehst als Stürmer und 3-4 Mal das Ding vorbeisemmelst, da stöhnt jeder, aber keiner macht dich zur Sau. Und das hat der arme Karius gestern erfahren müssen. Also wer ohne Fehler ist, der werfe bitte den ersten Stein.
Wenn es, wir reden über Sympathien und Liebe, aber es geht ja auch Abneigung. Es gibt ja auch Abneigung im Fußball. Und klar, auch da bist du sicher nicht fanatisch, aber hast sicher auch noch Dinge auszusetzen, sowohl an Vereinen als auch an dem Drumherum. Wir hatten es schon ein bisschen vom Kommerz. Oder wenn man dann weiter nochmal geht, Fußball als Kommerz, Fußball und der Zusammenhang mit der Politik. Wie jetzt, wenn man sich ein großes Turnier anguckt, die Bühne kriegt Wladimir Putin. Was denkst du darüber? Kannst du darüber, hast du dir da auch eine Meinung?
Selbstverständlich habe ich eine Meinung und ich werde sie auch immer laut und deutlich kundtun. Es ist schon so, dass man da sehr, sehr, sehr ins Zweifeln kommt, ob es der richtige Ort ist, in Russland eine Fußball-Weltmeisterschaft gerade auszuführen. Wer weiß, wie Presse dort unterdrückt wird, dass man da nicht wirklich frei berichten kann, dass der Doping-Experte der ARD dann plötzlich kein Visum bekommt. Das sind ja alles Beispiele dafür, dass das da nicht so lupenrein demokratisch zugeht. Und ich finde, darauf soll man immer wieder hinweisen während der Fußball-Weltmeisterschaft. Also auch unsere Kommentatoren und bitteschön auch vielleicht nach Möglichkeit der eine oder andere Nationalspieler, der ein bisschen nachdenkt. Das wäre schon ganz gut. Aber ich glaube, es ist nicht richtig, dann das Ganze einfach zu boykottieren. Das haben wir alles erlebt, dass große Sportereignisse boykottiert wurden, Olympische Spiele. Das hat alles nichts gebracht. Ich bin der Meinung, hingehen und dann sich trauen, den Finger zu heben und das kritisch anzusprechen, was man beobachtet. Ich kann mich an die WM in Argentinien erinnern. Das war natürlich eine absolute Katastrophe, was die politischen Vorgaben anging. Und trotzdem gab es da auch ein paar Leute, die klar gesagt haben, dieses System hier ist einfach eine Katastrophe. Wir spielen zwar hier Fußball, aber wir sind mit der Politik nicht einverstanden.
Aber andere Leute wie Berti Vogt haben gesagt, ich habe keinen Gefangenen gesehen oder so.
Ja, der ist auch sehr klein, der Berti Vogt. Also deswegen wird er da relativ wenig sehen können. Natürlich gibt es solche Sprüche, es ist ja völliger Unsinn. Natürlich hat er keinen Gefangenen gesehen. Das ist ja der Quatsch des Jahrhunderts. Also, aber ja, ich habe es gerade eingefordert. Wäre vielleicht ganz gut, wenn unsere Fußballprofis ab und zu mal das Nachdenken ein bisschen lernen. Und ich bin auch der Meinung, dass das ist vielleicht ein Beruf der Zukunft für die hochbezahlten Profis. Das ist auch sowas, es gibt viele Spielerberater, aber vielleicht sollte es mal sowas geben wie einen sozialen Betreuer, dass die Spieler auch nochmal ein paar andere Dinge kennenlernen, außer Fußball, Markenklamotten, großen Autos und Supermodels. Also ein bisschen ins Theater gehen, mal ein Buch lesen, sich mit der Tagespolitik beschäftigen, das kann definitiv nicht schaden. Und das ist wahrscheinlich etwas, was man nur über Beratung erzeugen kann.
Aber darauf legen die großen Vereine eher keinen Wert, oder?
Ja, leider. Weil das kostet ja vielleicht auch Geld, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich sogar. Aber es ist so, dass man das vernachlässigt, meiner Meinung nach. Hier ist es zu Ende, 6-4. Norbert, Aufstiegschancen sind gewahrt für die zweite Mannschaft?
Jawohl!
Oh, guck mal, das ist eine klare Aussage vom Stadionsprecher. Ein klares und deutliches Jawohl. So, aber wie gesagt, ich wäre schon dafür, wenn die Vereine sich darüber auch ein paar Gedanken mehr machen würden. Es fängt so langsam an übrigens an der einen oder anderen Ecke.
Du bist jetzt momentan in der zweiten Liga tätig, bei
ja,
Sky.
Nicht ja? Nur, ich mache auch viel erste Liga, aber das kriegt man natürlich nicht so mit, weil da bin ich dann der sogenannte Kommentator nicht, sondern der Moderator und der Field Reporter, der da die Interviews macht. Aber dafür müsstest du dir dann mal solche Spiele angucken wie Hertha BSC gegen 1. FC Köln oder Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim.
Wer tut das schon?
Ja, die Zahlen kennen wir ja. Das ist ja sehr unterschiedlich, das stimmt. Bei RB Leipzig zum Beispiel, wenn die zu Hause spielen, sind das relativ wenige. Kommt dann darauf an, wer die Gastmannschaft ist. Aber wenn Leipzig gegen Leverkusen spielt, sind das nicht so viele. Aber wenn Schalke spielt, da sind dann auch immer 120, 140.000 Leute. Oder Dortmund natürlich auch und Bayern natürlich auch, die sich das Einzelspiel angucken.
Wie viel journalistische Freiheit hast du da? Oder folgt das alles immer einem ähnlichen vorgegebenen Rahmen?
Es gibt natürlich so etwas wie einen vorgegebenen Rahmen. Aber meine Freiheit besteht darin, und vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass ich mir dann die Freiheit nehme, einfach das zu sagen und zu sehen, was ich gerade in diesem Moment mitbekomme. Aber natürlich sind wir immer nahe dran am Fußball. Ich frage mich immer, was ist Journalismus überhaupt noch beim Fußball? An der einen oder anderen Stelle würde ich mir schon wünschen, dass wir noch kritischer mit diesem Gebilde Profifußball umgehen. Das macht ein Sender wie Sky sicherlich auch. Aber am Ende ist es natürlich auch so, dass das eine Ware ist für Sky, die man so gut wie möglich vertreiben will. Aber trotzdem ist man, glaube ich, fußballerisch da sehr objektiv und auch sehr kritisch und manchmal so kritisch, dass Spieler nicht mehr mit uns sprechen. Das haben wir erlebt beispielsweise mit Marco Reus, damals die Führerscheingeschichte, da haben wir uns ordentlich drüber lustig gemacht und die Folge war dann, dass Marco Reus ein paar Wochen nicht mehr mit uns gesprochen hat. Das passiert auch schon mal.
Und das steckst du dann auch weg?
Ach, das ist mir, mein Gott, ja, dann ist es halt so. Dann ist es so. Ich glaube, dass das falsch ist. Die Leute hier, die Laola im Stadion, mein Gott, die zweite Mannschaft feiert das ausgelassen hier. Kurz vor dem Aufstieg in die Kreisliga A. Ne? War Kreisliga A Aufstieg? Ja, ne, Norbert?
Ja, Kreisliga A.
Das ist die Liga, da spiele ich auch, da habe ich auch immer gespielt, aber auf Asche, nicht auf so schönen Kunstrasenplätzen wie hier bei euch.
Ja, wie steht es um deine eigene fußballerische Karriere?
Ja, großartig natürlich. Ich war einer der begabtesten Spieler schlechthin, das ist so 50 Jahre zurück, kaum noch zu kontrollieren. Nein, ich habe links außen gespielt, manchmal im Tor, aber meistens links außen und man nannte mich den Kreisklassen-Emmerich. Das müsstest du mir jetzt erklären, wer der Kreisklassen-Emmerich ist.
Lothar Emmerich.
Sehr gut, ja. Das war einer, der kein Fußball spielen konnte, aber der 1000 Tore geschossen hat und der so eine linke Klebe hatte und der immer richtig stand. Kein Fußballer, aber einer, der viele Tore geschossen hat. Und ja, so einer war ich, aber in der Kreisklasse. Deswegen ist mein Zuhause hier.
Ich glaube, Norbert will auch mal wieder irgendwas durchsagen oder muss auch mal wieder was durchsagen, was vielleicht auch im Radio kommen soll. Verstehe ich das richtig?
So, wir müssen Philippe, noch einen Moment warten. Philippe muss was umstellen. Philippe muss die Musik runtermachen. Das finde ich toll hier. Das ist so ähnlich wie im Parkstadion in Gelsenkirchen. Oder? So, jetzt kommt aber der Rubesch Cup. Ja? Das ist das Freizeit.
Genau, jetzt am nächsten Samstag, 2. Juni, zum 19. Mal der Kommandohorst Rubesch Cup.
Mit Blutgrätschen-Wettbewerb.
Genau. Na, würdest du da mitmachen?
Ja, sofort. Würde ich sofort mitmachen. Aber wo bin ich Samstag? Ich bin in Wittenberg, in der Lutherstadt Wittenberg.
Was passiert da?
Ach ja, ich habe ja noch ein paar andere Berufe und da bin ich als Vorleser sozusagen, weil ich bin ja mit meinen Kinderbüchern da immer unterwegs, deswegen war auch Herr Behl gerade für mich ein Genuss, der Sechsjährige, der hier zum Interview war.
Die Zielgruppe?
Da fängt sie an, ja. Deswegen, da freue ich mich immer drüber, über kleine Jungs und kleine Mädchen, die sich für Fußball interessieren und da bin ich dann tatsächlich, um denen ein bisschen was aus meinen Büchern zu erzählen.
Wie bist du dazu gekommen, auch noch Bücher zu schreiben?
Ach, das war einfach ein großer Wunsch von mir, ich habe davor 13, 14 Jahren mit angefangen, weil das ist nichts anderes, als die eigene Kindheit nochmal ein bisschen aufzuarbeiten.
Du hast jetzt hier mehr als zwei Stunden durchgequatscht. Du bist es nicht mehr gewöhnt. Nein, du hast ja richtig kompetent moderiert mit anderen Leuten Gespräche geführt. Das bist du nicht gewöhnt, aber es fällt dir auch nicht schwer, oder?
Das wäre ja vermessen zu behaupten, dass das Arbeit wäre. Ich liebe das, um ehrlich zu sein. Das macht doch ganz viel Spaß. Jetzt wollen wir auch offen miteinander umgehen. Das ist natürlich jetzt hier kein Hochleistungsfußball. Aber trotzdem sind das alles echte Emotionen. Die Menschen freuen sich. Es ist auch eine große Leistung, in die Landesliga aufzusteigen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das Sprechen und einfach Agieren, das liegt mir im Blut. Kein Problem.
Und so einem Verein auch mal eine Bühne zu bieten, ne? Auch ein bisschen...
Ja, ich hoffe, es haben auch ein paar zugehört. Wann werden bei euch die Quoten bekannt gegeben?
Die gibt es nicht mehr.
Gott sei Dank. Soll ich dir was sagen? Das ist so schön, wenn man weiß, morgen wird man nicht an irgendwelchen Quoten gemessen. Das ist ein großes Glück.
Ehrlich. Das ist eben ja freies Radio. Ne? Wir haben keinen Quotendruck. Wir werden daran nicht gemessen. Sie werden gar nicht ermittelt. Natürlich wollen wir auch, dass Leute zuhören und wir wollen auch gutes Programm bieten. Aber das ist nicht... das Kriterium, das Maß aller Dinge. Und
auf jeden Fall habt ihr heute ein absolutes Alternativprogramm gesendet, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo ein Radiosender so lange und intensiv über ein Fußballspiel in dieser Klasse live berichtet hat. Das gibt es vielleicht schon mal irgendwo, irgendwann, aber ganz, ganz selten. Aber es war lustig, hat Spaß gemacht, aber ich warte ja immer noch auf die Interviewgäste hier oben. Ja, wer sorgt denn dafür? Also bei Sky ist es so, da gibt es dann einen Mitarbeiter, der jetzt keine andere Aufgabe hätte, als uns die Interviewpartner zuzuführen.
Tja, und wir sind heute zu zweit hier vom Radio hergekommen und haben natürlich Hilfe gehabt von den Leuten vom Verein, aber ansonsten, ja, jetzt können wir Blickkontakt aufbauen oder wir hören ein paar Takte Musik und einer von uns läuft in Richtung Trainer.
Nein, guck mal, es geht hier mit Handzeichen, das ist das Schöne.
So, wir machen nochmal ein Fazit, während die Mannschaft sich hier mit der nächsten Ladung an Flüssigkeiten überschüttet und auch die Meisterschale ist ausgeschnitten worden noch gerade aus Pappe. Ja. Silbrig. Dein Fazit, Uli Potowski?
Ja, war faszinierend irgendwie, weil, wie gesagt, das Spiel war von gutem Niveau. Also 20 Minuten lang haben die Gäste hier den Meister dann auch gefordert. Danach sind sie allerdings komplett zusammengebrochen. Trainer hat es gut erklärt. Was mir am besten gefallen hat, angenehme Atmosphäre, überhaupt keine Aggression. Weder bei den Zuschauern noch auf dem Platz. Ich glaube, es gab keine gelbe Karte, obwohl der Gegner ja schon 88 hatte bis zu diesem Spiel. Aber hier hat man sich vornehm zurückgehalten. Und wie jetzt gefeiert wird, das sage ich immer wieder gerne, das ist dann auch kein großer Unterschied zu den ganz großen Ligen. Man genießt das einfach, man hört die Lieder, die man immer hört und dann wird man diesen Tag auch so schnell nicht vergessen. Der Trainer hat mich sehr beeindruckt, das will ich in mein Fazit durchaus mit einbeziehen. Klarer, analytischer Kopf. Bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich habe gerade schon den Kollegen von der Tagespresse gesagt, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der eines Tages... einen sehr, sehr großen Verein auffällig wird und dass er irgendwo zunächst vielleicht im Juniorenbereich arbeiten könnte. Das wäre dann schlecht für den SSC, weil er ist wirklich ein guter Trainer. Das spüre ich, das höre ich, das merke ich. Aber natürlich, das ist jemand mit 29 Jahren, der die Welt offen hat, vor sich hat und der sollte seinen Ambitionen nachgehen. Ich werde jetzt immer, wenn ich zu Hause bin, mir die Tabelle anschauen, hier aus der Region. Nee, das ist normal, wenn ich so eine Besuchsgeschichte hatte, dass der Verein dann irgendwie, wenn auch nur an einem Tag, eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und dann werde ich jetzt in Zukunft immer gucken, wo steht der SSC Tübingen.
Ernst? Machst du das wirklich weiter?
Ja, definitiv. Also weil da bin ich dann auch sehr neugierig. Und nach dem, was ich gesehen habe... Es wird keine einfache Saison werden, hat der Trainer auch gesagt, aber keine Ahnung, ob man sich da punktuell noch verstärken wird. das ist eine Mannschaft mit viel Potenzial.
Wie viele Vereine musst du da dann verfolgen?
Das sind viele, ja, aber mein alter Heimatverein zum Beispiel, ich habe es ja erzählt, ich komme aus Schalke, aber in Schalke gibt es viele Vereine, nicht nur Schalke 04. Und mein Heimatverein ist Blau-Weiß-Gelsenkirchen, Schalker Verein auch. Den verfolge ich natürlich seit 60 Jahren und werde ich auch nie aufhören. Dann habe ich bei Hessler 06 gespielt, die ganze Zeit lang. Da kommen große Spieler her, Gündogan zum Beispiel. Auch ein interessantes Thema. Das ist auch so ein Verein, den ich ewig verfolgen werde. Dann die TuS Kröv, das ist an der Mosel. Und überall, wo ich mal war, da achte ich dann darauf, was ist aus meinen Schützlingen geworden.
Also dann jeden Sonntag, jeden Montag setzt du dich an den Rechner und guckst die.
Ja, die halbe Stunde gönne ich mir. Ich habe ja auch mal eine Sendung gemacht, die hieß Kreisklasse beim damals noch, so hieß es damals, Deutschen Sportfernsehen. Hat mir viel Spaß gemacht, über die kleinen Vereine im Fernsehen zu berichten.
Aber die bekommen normalerweise nicht die große Bühne, aber für dich war das heute jetzt was total anders als jetzt ein Sky-Einsatz?
Nein, das ist es ja nicht. Das ist erstaunlich. Es ist kein so ganz großer Unterschied. Klar, ich kann bei Sky nicht einen Sechsjährigen plötzlich ans Mikrofon schleppen. Beim Fernsehen spricht man auch nicht so viel, logischerweise. Aber so sehr viel anders ist das nicht. Also da hat man dann ja auch die Experten hier gehabt, die viel wussten über euren Verein, die wir hoffentlich geschickt eingebunden haben. Also insofern, der Unterschied ist nicht so groß.
Was bringt die Zukunft für dich? Was sind deine neuen Herausforderungen, außer noch mehr Kinderbücher schreiben?
Ich bin ja noch sehr, sehr jung. Das ist das Schöne daran. Der Wolfgang wollte auch noch was sagen.
Es war sehr schön mit euch. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht heute.
Ja, wenn man von Job reden kann. Ja, Wolfgang, das stimmt. Ja.
Ohne Werbung.
Ja. Dankeschön, Wolfgang.
Vielen Dank, Wolfgang Schenk.
Machen wir. Also wie gesagt, ich gehe permanent auf Tour. Das mache ich wirklich jede Woche, dass ich irgendwo in Deutschland mit den Kinderbüchern bin. Ich habe noch einen eigenen kleinen Verlag jetzt gegründet. Ich habe ein Spiel erfunden. Ich mache immer irgendwas Verrücktes. Das heißt Quamori. Das ist eine ganz einfache Idee. Memory kennt jeder. Quamori ist mit Assoziationen arbeiten. Nicht zwei gleiche Bilder, sondern vier gleiche Bilder oder beziehungsweise verschiedene Bilder, aber man muss assoziieren. Das ist also ein bisschen schwieriger. Also sowas mache ich dann immer wieder mal gerne, weil ich einfach Spaß daran habe. Beim Fernsehen werde ich weiter bei Sky arbeiten noch ein bisschen und vielleicht auch die eine oder andere Fernsehsendung versuchen, noch mit auf den Weg zu bringen. Das macht mir einfach immer noch Spaß.
Was war dein letztes Buch?
Das letzte Buch war Torhelden, Darios größter Fußballtraum. Das gibt es erst seit 4-5 Wochen. Was ich aber auch empfehle, letztes Jahr habe ich ein Buch geschrieben, Der große Traum vom Titel, Manolo, der beste Kicker des Universums. Das habe ich mit Manuel Neuer zusammen gemacht, der, wenn man so will, alter Bekannter von mir ist. Die Kamera hat gleich keinen Film mehr. Wir sind aber im Radio, vollkommen egal. Und das habe ich mit dem Manuel zusammen gemacht. Und das ist schön, wenn man jemanden gewinnen kann wie Manuel Neuer. Der hat seine Kindheitsgeschichte erzählt. Seine ersten Torwarthandschuhe waren ihm natürlich sehr wichtig und die wurden ihm eines Tages geklaut. Und meine Helden machen sich dann auf den Weg, um die Torwarthandschuhe zurückzuholen.
Das ist die Story von dem anderen, dem neuen?
Bei Dario ist es so, dass dem wird auch was geklaut, nämlich ein Trick. Dario ist mit seinen Eltern im Urlaub auf Gran Canaria und der trainiert da auf der Hotelanlage mit ein paar anderen Kindern aus Deutschland. Und da kommt plötzlich die Jugendmannschaft von Real Madrid, die hat da ein Trainingslager. Und denen fällt auf, dass der Dario einen bestimmten Trick ständig trainiert und den klaut dann einer von den Spielern von Real Madrid. Dario und er freunden sich so ein bisschen an und der sagt dann, ich werde den nie in einem Spiel anwenden. Aber dann wird der als 17-Jähriger tatsächlich in einem Spiel von der ersten Mannschaft von Real Madrid eingesetzt. Dario sieht das zu Hause und der wendet seinen Trick an. Gegen jedes Versprechen. Aber das Ganze kriegt dann eine interessante Wendung, weil eines Tages treffen die beiden sich wieder. Und dieser Junge aus Spanien muss dann vor laufender Kamera zugeben, das ist eigentlich der Trick von Dario. Es passieren noch tausend andere Dinge, aber das ist verkürzt die Handlung.
Wie kamst du dazu zum Schreiben, weil wer gut reden kann und im Radio und Fernsehen ist? Ne?
Muss noch lange nicht gut schreiben können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann, aber ich schreibe gerne und ich habe das vor 14, 15 Jahren angefangen, weil ich als Kind auch Abenteuer erlebt habe und die wollte ich einfach noch ein bisschen erweitern, mich in den Büchern besser machen, als ich war. Das darf man ja als Autor und so bin ich dazu gekommen.
Und wie sieht's aus mit Verkaufszahlen? Was ist da? Was geht da?
Kinderbücher sind sehr schwer an den Mann, an die Kinder zu bringen, leider. Das allererste Buch, das ich geschrieben habe, das hieß Locke bleibt am Ball. Das hat tatsächlich, das ist aber 15 Jahre her, das hat noch 20.000 verkauft. Wenn man heute 8.000 verkauft, ist das viel. Und man bekommt, um das auch deutlich zu sagen, ich mache da keinen Hehl draus, 10% von jedem verkauften Buch. Das neue Buch kostet 10 Euro, das heißt 1 Euro bekommt man. Aber wenn man jetzt sagt, okay, da verdient er 8.000 Euro mit, wenn ich das auf die Stunde umrechne, ist es ein ganz normaler Stundenlohn. Aber darum geht es auch gar nicht. Es macht einfach Spaß und ich freue mich dann immer, wenn ich irgendwo, irgendwie, irgendwann Kindertreffer, die sagen, ich habe dein Buch gelesen, da freue ich mich.
Wann findest du Zeit da zum Schreiben?
Gibt's da ich nehme mir die Zeit jetzt auch im Sommer wieder. Dann fahre ich meistens nach Portugal, weil ich einen sehr guten Freund habe, der ein sehr großes Haus besitzt. Da kann ich tun und machen, was ich will. Und ich brauche gar nicht so lange dafür, 6 Wochen, dann habe ich ein Buch durch. Ja.
Das ist ja klassische Medien, wir sind hier im Radio, du schreibst Bücher und bist im Fernsehen auch noch halbwegs klassisch. Jetzt habe ich neulich eine Sky-Reportage bei dir gehört und da hast du dich irgendwie auch nicht abwertend, aber auch so ein bisschen doch eher, die sozialen Medien sind nicht so deins, kam da raus.
Ja, das ist auch schwierig mit den sozialen Medien. Also nehmen wir ein Beispiel, gestern hat Bela Reti das Endspiel kommentiert. Und dann lese ich irgendwo als Überschrift in den sozialen Medien, in den sogenannten sozialen Medien, da freut man sich auf einen schönen Fußballabend und dann kommt Bela Reti. Man muss Bela Reti nicht toll finden. Ich finde ihn nicht schlecht. Er ist ein sehr, sehr liebenswerter Kollege, das kommt noch erschwerend hinzu. Und welchen Fehler kann ich ihm denn ernsthaft vorwerfen? Gestern Abend. Ich glaube keinen.
Da kriegst du es auch mit? Gibt es auch Reaktionen
auf deine negatives Feedback? Ja, klar, du
kriegst immer.
Wenn du in den Medien, in diesen Medien stattfindest, kriegst du auf die Fresse. Das ist ganz normal. Aber ich bin jetzt 66 oder fast 66 Jahre alt. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich gebe auch zu, dass ich manchmal Dinge falsch sehe, falsch bewerte. Das kommt in meinem beruflichen Leben tatsächlich vor. Und das wird auch weiter vorkommen. Und trotzdem lautet meine Aussage, wisst ihr was, Leute, ehrlich, wenn mich einer sachlich kritisiert, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich irgendwo lese, Potowski ist ein Schalker Schwein, dann ist das einfach Quatsch.
Wie lange machst du das noch? Wie lange bleibst du noch?
Ich will das noch 3 Jahre machen jetzt, diese Saison, also bis zum Ende der Rechteperiode von Sky. Der Bundesliga möchte ich das gerne noch machen. Ja. Jetzt stören uns die Spieler hier auch noch beim Interview. Ja.
Ja, dann müssen die halt herkommen. Da muss jeder hier auch nochmal ein Interview geben.
Ach, jetzt. Ach Gott. Jetzt. Ach, wie schön. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich spiele für euch. Schlechte Nachricht. Das ist das Schöne, heute wird jeder gefeiert. Ne? Ist das schön. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ole, 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 Kampione, Kampione, ole, ole, ole. Ja, schön. Ich komme mir gerade vor, als ob ich ein Tor geschossen hätte. So, danke schön. Super Jungs, es reicht, habt ihr toll gemacht. Ja, wir sind begeistert.
Ja, irgendwie bist du auch ein bisschen Meister geworden heute.
Ja, ich habe gerade das Gefühl, als ob ich das entscheidende Tor geschossen hätte. War lieb von. Danke an euch, danke. Das war lieb von den Jungs. Ja.
Eine schöne Ehrung hier zum Ende auch, ja, oder zur Dreiviertel haben wir rum, mehr als Dreiviertel unserer Live-Übertragung. Und damit bist du dann auch schon bald entlassen.
Das ist auch nett von dir, ja. Ich fahre jetzt zu meiner Frau, die wartet in der Stadt. Dann mache ich mich auf den Weg nach Aachen und dann fängt die Woche wieder an.
Was passiert? Wohnst du in Aachen? Wo wohnst du?
In der Nähe von Aachen, ja. Nee. In einem kleinen Dorf. Ja.
Ein Landmensch?
Nicht unbedingt, aber ich bin da jetzt gelandet und fühle mich sehr wohl da. Ja.
Was hast du von Tübingen gesehen bisher?
Ich habe gestern, als ich angekommen bin, bin ich natürlich durch die Altstadt. Und das ist schon faszinierend irgendwie. Ich bin auch so ein Romantiker und stelle mir immer vor, wie die Menschen früher da gelebt haben. Aber ich stelle mir auch vor, wie die Leute heute da leben. Und ich habe heute Morgen gedacht, Tübingen eine reiche Stadt. Und dann bin ich über den Neckar gefahren und da waren so einige Menschen, die unter den Brücken geschlafen haben. Und da habe ich gedacht, eine komische reiche Stadt, bei der Menschen unter Brücken schlafen müssen. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Aber die Stadt selber ist natürlich faszinierend, ist einfach schön. Und nachdem ich dann erst durch die Altstadt geschlendert bin, habe ich dann das Endspiel geguckt und bin dann heute Nacht um 23 Uhr nochmal auf die Straßen. Und das war dann schön, um die Kirche herum saßen, keine Ahnung, 400-500 junge Leute. Und da habe ich gedacht, ach, man müsste nochmal 20 sein.
Was hast du vorher gewusst über Tübingen?
Ach ja, die Geschichte Tübingens, wenn man sich ein bisschen für Deutschland interessiert, dann weiß man, welch wichtige Persönlichkeiten aus allen Richtungen hier groß geworden sind. Natürlich bin ich auch jemand, der mit, jetzt kommt was Komisches, der irgendwie mit Rudi Dutschke groß geworden ist und Co. Da war ich 15 und fand das ganz toll. Ich war natürlich auch Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Natürlich bin ich in Gelsenkirchen auch über die Straße gelaufen und war ein kleiner Revoluzzer. Das war ich wirklich in der Zeit. Also ich habe auch etwas erreicht als Revolutionär, denn es gab in Gelsenkirchen eine Aktion, die hieß Roter Punkt. Da wurden die Fahrpreise der Bogestra, das ist die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG, die wurden erhöht und zwar massiv, um 60%, glaube ich, damals. Und da bin ich auf die Idee gekommen mit ein paar Jungs von meiner Schule, wir gehen jetzt zur WAZ, die dortige Zeitung, und wir sagen, ab sofort, jeder, der sich irgendwo mit einem roten Punkt hinstellt, der will nicht mit Bus und Bahn fahren, weil er sich nicht leisten kann, nehmt ihn mit, der hat das Geld nicht. Und das war das Schöne. Tausende von Menschen standen mit roten Punkten an den Straßen und die Fahrpreiserhöhung wurde dann viel kleiner gemacht als ursprünglich geplant. Also das war meine größte revolutionäre Tat.
Ein Alt-68er, Uli Potowski.
Ja, wenn man so will, ja.
Was würdest du heute gerne verändern? Was wäre heute so ein Anliegen von dir?
Aber da jetzt wird es schwierig. Jetzt könnten wir stundenlang diskutieren. Also das ist ja ganz schwierig. Also was ich verändern möchte ist, das kann man aber nicht verändern, das ist eine Einstellungssache. Ich möchte, dass wir alle... Ja, das ist ein großes Wort und so allgemein gesagt und viele werden darüber lachen. Ich möchte, dass wir menschlicher miteinander umgehen. Egal, welche Einstellung wir haben, welche politische, welche religiöse, aber dass wir akzeptieren, dass es sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen zum Leben, zur Religion und auch zur Politik gibt. Aber dass man dann auch miteinander reden muss. Nur wenn man miteinander redet, wird man letztendlich Lösungen finden, um miteinander auch auf dieser Welt weiter zu existieren. Und da müssen manche Leute sicherlich Abstriche machen, von dem, was sie bisher getan haben, ich vielleicht auch oder ganz sicher sogar, so dass wir für die Allgemeinheit, wenn es die Allgemeinheit überhaupt noch gibt, vernünftige Lebensbedingungen herzustellen. Das ist so, das hört sich so großartig an, ist auch nicht, ist wahnsinnig schwer, aber das würde ich gerne verändern, dass wir einfach menschlicher miteinander umgehen, mehr miteinander reden, dass die Menschen mehr Zeit miteinander haben, verbringen und dass sie weniger auf ihr iPhone starren, das wäre auch schon schön.
Gibt's da Momente oder Initiativen, wo du dich auch engagierst?
Ich sage es öffentlich. Ich bin ja auch schon mal in der einen oder anderen Sendung bei Markus Lanz zum Beispiel, habe ich darüber mal philosophieren dürfen, ob das jetzt, da gucken auch 600.000 Menschen zu. Also ich versuche einfach meine Meinung dort, wo ich es kann, einzubringen. Ich bin jetzt nicht in einer Partei, ich bin auch nicht in einer Initiative, ich bin einfach nur der Mensch Uli, der irgendwo mal ist und dann seine Meinung sagt. Aber wer weiß, Adenauer ist sehr, sehr spät Bundeskanzler geworden, weit über 70 und ich bin ja noch sehr jung, 66 und vielleicht kommt das auch noch, mal gucken. Sigmar Gabriel ist ein guter Bekannter von mir. Ich habe sehr viel mitbekommen, wie man Politik macht, wie man sie gut macht, wie man sie schlecht macht, was das auch bedeutet, Politik zu machen. Wir erheben uns alle sehr gerne darüber, wir lästern gerne über Politiker. Aber wenn man mal so in ein Politikerleben privat hineingeschaut hat, ich glaube, dann verändert man auch seine Sicht auf die Dinge.
Uli Potowski, Frau Bundeskanzler, ich würde es in Betracht ziehen.
Aber bei welcher Partei müsste ich dann sein?
Ja, gibt es da nicht auch neutrale
Kandidaten? Ja, das frage ich mich gerade. Bundeskanzler, ich glaube nicht.
Parteilose?
Nee. Parteilose Bundeskanzler. Ja, guck mal, ein Ausrufezeichen hier. Einen parteilosen Bundeskanzler gibt es nicht, glaube ich. Da muss man glauben.
Wäre ein Novum.
Ja, wäre aber auch schön. Ja. PPP, Potowskis Protestpartei. Ja.
Sehr schön.
Ja, wir sind gerade mitten in der Politik hier und jetzt
Dann mischen sich noch mal Leute
zu einer Debatte hier.
Vielen Dank, Uli.
Das war's. Dankeschön. Spaß gemacht hier bei Freies Radio Wüstewelle 96.6. Und jetzt hören Sie Dave D. Dozy, Beaky McIntitch und Holtheit. Oder nicht?
Fast.
Ach, schade.